Deutschlandfunk Kultur heute.
Und dazu begrüßt sie Maja Elmenreich.
Generell mag ich Bäume dort, wo sie sich wohlfühlen. Und das können in Lappland, können das Fichten sein. Bei uns hier sind das überwiegend Buchen und Eichen.
Der Baumversteher und Walderklärer, der Förster und Autor Peter Wohleben, plädiert für Bäume an angestammten Orten. Nach dem Motto, wo sich der Baum zu Hause fühlt, da wächst und gedeiht er. Dass es uns Menschen gut geht, gerade in Zeiten des Klimawandels, wenn wir den Baum für uns zu nutzen wissen, als Baustoff, in der Städteplanung und Landschaftsarchitektur, das zeigt ab heute eine Ausstellung in München, gleich mehr dazu. Außerdem sprechen wir über die Sprache, warum uns Sprachveränderungen so aufregen können und was man an ihnen ablesen kann, auch das ein Thema. So wie das jüngste Buch von Katja Petrovskaja mit Bildern aus der Ukraine und Texten über die Bilder. Man steht auf einem Bein und streckt die Arme wie Äste Richtung Himmel. Wer schon mal den Yoga-Baum geübt hat, der weiß, dass es nicht ganz einfach ist, Wurzeln zu schlagen und zugleich stabil und beweglich zu bleiben. Das Baum ist ein Wunderwerk der Natur, ein Freund von Tier, Mensch und anderen Pflanzen, vielfach gefährdet, dabei so hilfreich beim Leben und Überleben auch in der Stadt. Um den Dreiklang Baum-Zeit-Architektur geht es ab heute im Architekturmuseum in München in der Pinakothek der Moderne. Unser Bayern-Korrespondent Tobi Krone hat sie sich angesehen.
Sie stehen unter dem Vordach vor der Museumsfront in Reih und Glied. Hainbuchen, etwa 3 Meter hoch. Die Wurzeln stecken in verpackten Lehmbrocken. Bewässert wird per Schlauchsystem aus Wassercontainern, die gleich nebenan in einem riesigen Regal stehen. Der Kurator Ferdinand Ludwig.
Das ist im Prinzip die Inszenierung der Produkthaftigkeit, wie Baum gehandelt wird. Deshalb halt auch dieses Industrieregal, dieses Lagerregal und diese ganze technische Installation.
Der Baum als Produkt, der Baum als Patient am Tropf, der Baum als städtisches Problem. Wurzelt er zu sehr, dann zerstört er den Straßenasphalt, die Tiefgaragendecken und muss deshalb ausgetauscht werden. In den Niederlanden, so die AusstellungsmacherInnen, lebt ein Baum in der Stadt etwa 39 Jahre. Kurator Ferdinand Ludwig ist Architekturprofessor in München und sieht im Baum viel mehr als nur urbanes Beiwerk. Er erforscht, wie die Architektur Bäume aktiv nutzen kann, zum Beispiel als Träger für eine Überdachung, die man im letzten Teil der Ausstellung als eines von zahlreichen Drahtmodellen und in großformatigen Fotografien sehen kann.
Arbor Kitchen heißt es, da wurden über 10 Jahre Bäume geleitet, dass sie eine ungefähre Form eines Pavillons, eines Daches bilden. Das wurde dann 3D gescannt und diese Freiform, diese amorphe Geometrie des Daches wurde von der gewachsenen Form der Bäume abgeleitet und dann als Leichtbaukonstruktion da hineingelegt und sie verwächst dann mit den Bäumen. Es ist nicht so, dass das Dach nach oben wachsen würde, sondern es bleibt erstaunlicherweise auf dieser Höhe stehen, weil der Baum an dieser Stelle nur noch in der Dicke wächst.
Ein erfolgreicher Versuch. Andere hatten weniger Glück. Zum Beispiel der Künstler David Nash, dessen geplanter Dom aus Eschen der globalen Epidemie des Eschentriebsterbens zum Opfer fiel. Im Drahtmodell sind sowohl der Kreis von Nashs Baumruinen zu sehen, als auch der Kreis neuer Bäume anderer Art rundherum. Bäume, die durch Häuser gehen oder sogar zu Behausungen werden, das ist die Vision der Baubotanik. Davor aber schafft es diese ganzheitliche, reich bebilderte Ausstellung erst einmal unser Verständnis zu befreien. Vom Bild des Baumes als Kohle- und Holzlieferant. Von der Projektionsfläche romantischer und nationalsozialistischer Ideologie. Doch auch die Entwicklungsschritte der Architektur hin zu mehr Baum nimmt die Schau in den Blick und diskutiert sie kontrovers. Angefangen von den 50 Meter hohen Baumhäusern der Indigenen auf Papua-Neuguinea bis hin zum spektakulären Hochhaus Bosco Vegetale in Mailand, in dessen Balkone Bäume gepflanzt wurden, was aber wiederum wegen der Bäume besonders viel Beton verschlungen hat. Als faszinierendes Gegenstück die lebenden Brücken des indigenen Volkes der Khasi im indischen Hochland. Sie flechten die Luftwurzeln eines Baumes zu Hängebrücken. Co-Kuratorin Christina Pujkilovic.
Dadurch, dass sie ein lebender Baum sind, brauchen sie natürlich wieder die Zeit, um zu wachsen. Ein Brückenarchitekt baut diese Brücke nicht für sich selbst, sondern für die nächste Generation oder sogar die darauffolgende Generation.
Ist die Beschäftigung mit Baumarchitektur nur wilde Träumerei oder als Metapher dafür zu verstehen, unser umweltschädliches Leben zu ändern? Gar nicht mal unbedingt, findet Co-Kuratorin Christina Pujkilovic. Vielleicht werden wir künftig nicht unsere Häuser auf Baumstämme stellen, aber unsere Fassaden hinter einer Hecke.
Die nicht nur natürlich eine Kühlwirkung bietet, sondern auch ein Erlebnis, eine Sensualität. Man bekommt diesen Lebensraum Baum wahr und er kühlt natürlich das Gebäude. Also eine Klimaanlage wird vermutlich nicht so nötig sein.
Auf jeden Fall lehre die Disziplin der Baubotanik die oft sehr schnelllebige Architekturbranche eines, nämlich Zeit zu respektieren und die Kunst, mit der Natur zu arbeiten. Ferdinand Ludwig spricht von einem Dialog mit dem Baum. Nicht oft setzt sich Architektur auch in diesem engagierten Museum so schonungslos den Umweltbedingungen von Realität und Grenzen aus wie hier. Nimmt uns mit zu den wurzelnden Verästelungen von Trial and Error in das strüppige Gebüsch der Widersprüchlichkeit hin zum knüppelharten Kompromiss, der immer nötig ist zwischen Mensch und Natur. Diese Ausstellung ist gerade auch für Nicht-ArchitektInnen eine fruchtbare Gelegenheit zum Träumen und Nachdenken.
Und sie heißt Trees Time Architecture, Baumzeit-Architektur. Tobi Krone über die neue Ausstellung in der Pinakothek der Moderne. Bis Mitte September ist sie dort ab sofort zu sehen. Ob unbedacht dahingesagt, unter Kopfzerbrechen zu Papier gebracht, ob ins Mikro am Rednerpult gebrüllt oder mit zwei Daumen ins Handy getippt. Sprache ist in unserer Welt allgegenwärtig. Sie ist lebendig und dynamisch, verändert sich so, wie sich die Menschen verändern, die sie sprechen und schreiben. Über Deutsch im Wandel wird in diesen Tagen in Mannheim gesprochen, bei der Jahrestagung des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache. Das ist die zentrale Einrichtung für die Dokumentation und für die Erforschung der deutschen Sprache. Mit dem wissenschaftlichen Direktor des Leibniz-Instituts, mit dem Linguisten Professor Henning Lobin, habe ich vor der Sendung gesprochen. Herr Lobin, bei Ihrer Jahrestagung blicken Sie auf den Sprachwandel durch die hochwissenschaftliche Brille. Da geht es um den adverbialen Genitiv, um Kasusmorpheme, um Lexik und Grammatik. Ich, quasi als nichtwissenschaftliche Endnutzerin der deutschen Sprache, woran merke ich denn, dass sich die deutsche, also dass sich meine Sprache verändert?
Ja, Sie merken das vor allem an den Wörtern. Das sind nämlich die Einheiten, die sich ganz besonders häufig und schnell verändern. Anredeformen auch, also wie Sprache in der Gemeinschaft verwendet wird. Und das sind eben vor allem Anredeformen, die da sich ganz besonders ändern. Wir hatten hier gerade einen Vortrag von Antje Dammel und Melitta Gilmann aus Münster und Duisburg-Essen, die sich eben mit solchen Anredeformen wie Mann, Alter, Bro, Digger und so weiter befasst haben und festgestellt haben, dass die sich gerade auf dem Wandel befinden von der Anrede hin zu einer Interjektion, die man also sozusagen als eine Gefühlsausprägung einfach so dahin sagt. Und das sind natürlich Wandlungsprozesse, die man unmittelbar merken kann.
Und was sind die treibenden Kräfte für solche Wandlungsprozesse? Was ist die treibende Kraft für so einen Sprachwandel? Die Gesellschaft ändert sich, womöglich die Technik ändert sich und dann auch die Sprache?
Das sind verschiedene Dinge. Es ist in der Tat der technische Wandel, der uns natürlich, ja, wir alle wissen, neue Medien gebracht hat, digitale Medien in den letzten Jahrzehnten, die auch ganz eigener Art sind. Also wie zum Beispiel die Kurznachrichtendienste, wo wir überhaupt nicht standardnah schreiben, sondern einfach so, wie wir das uns vielleicht im Näheumfeld auch vorstellen. Oder auch meinetwegen Voicemails. Das ist eigentlich auch eine neue Form der Kommunikation, die wir haben. Aber auf der anderen Seite gibt es auch so systemimmanente Veränderungen, die sich über ganz lange Zeiträume entwickeln, über 1000 Jahre vielleicht. Und das sind natürlich auch die Dinge, die dazu führen, dass die deutsche Sprache sich in ihren langen Zügen sehr, sehr stark geändert hat und bis hin zum Beispiel in die Endungen von Verben oder Substantiven.
Kann ich daraus richtig ableiten, dass es also Zeiten des besonders rasanten Sprachwandels gibt und dann aber auch Zeiten, in denen eine gewisse Ruhe einkehrt?
Ja, das kann man mal so sagen, denn Sprachen, die nicht schriftlich fixiert sind, und das war das Deutsche wenig im Mittelalter beispielsweise, können sich schneller verändern. Sprachen, die schriftlich fixiert sind, wandeln sich viel langsamer, denn man orientiert sich an der Schriftsprache. Die neuhochdeutsche Schriftsprache ist eigentlich eine Version des Deutschen, die ursprünglich überhaupt gar nicht gesprochen worden ist. Aber irgendwann hat man dann im 19. Jahrhundert angefangen, in den bürgerlichen Salons vor allem, das Deutsche, so wie es geschrieben wird, zu sprechen und nicht mehr Dialekte. Damit geht eine gewisse Fixierung einher. Aber gleichzeitig haben wir jetzt eben diese Dynamisierung durch die neuen Kommunikationsformen. Und wie sehr das Ganze zwischen Fixierung und Dynamisierung sich zukünftig entfalten wird, Das wissen wir nicht so genau. Das untersuchen wir eben bei uns auf der Tagung und im Institut, weil wir eben mit den digitalen Textkorpora und auch den Aufzeichnungen von gesprochener Sprache heute sehr viel besser auch kleinere, kurzfristigere Veränderungen nachvollziehen können, als das bislang der Fall gewesen ist.
So neutral der Begriff Wandel oder auch Sprachwandel ja ist, so emotional reagieren ja Menschen immer wieder darauf. Denken wir da nur an die Anglizismen in der deutschen Sprache, die viele regelrecht in Wallungen bringen. Oder an das besonders heiße Eisen namens Gendern. Da bin ich persönlich immer wieder sehr erstaunt, mit welchem Furor zum Beispiel manche Hörerinnen und Hörer auf geschlechtergerechte Sprache im Radio reagieren. Woran liegt das? Haben Sie eine Erklärung für solche empörten Reaktionen auf den Sprachwandel?
Das ist auf alle Fälle etwas, was wir auch selber feststellen und erleben. Ich glaube, das liegt an mehreren Dingen. Sprache wird als etwas sehr, sehr Persönliches wahrgenommen. Wir alle wachsen in eine Sprache hinein. Wir haben höchst intime Beziehungen, zunächst zu den Eltern, zu geliebten Menschen, über die Sprache, auch mit eigenen Ausdrücken, mit eigener Sprache, die da immer dann auch sozusagen zum Tragen kommt. Und das ist eben sehr, sehr intim, sehr persönlich. Und wenn man dann das Gefühl bekommt, dass von außen da etwas hineingetragen werden soll, glaube ich, ist das schon Anlass genug, dieses zu kritisieren. Ein zweiter Punkt ist, dass die Sprache immer als eine Art Ausdruck von Gesellschaft auch gesehen wird und Sprachwandel als ein Ausdruck von gesellschaftlichem Wandel. Sie haben das Gendern gerade angesprochen. Da steht eine andere Auffassung von Geschlecht dahinter und auch von Kundgabe von bestimmten gesellschaftlichen Gruppen, ursprünglich in der feministischen Linguistik von Frauen. Und diese gesellschaftlichen Änderungen sind natürlich auch etwas, die vielleicht nicht ganz so glatt akzeptiert werden, sondern auch zu Konflikten führen, die dann sich in den sprachlichen Formen, wo sie besonders genau und leicht erkennbar sind, dann auch entzünden.
Und damit kommen wir zu einem verordneten Sprachwandel. Sie haben genau die richtigen Stichworte geliefert. Aus den USA hören wir ja dieser Tage, was Präsident Trump angeordnet haben soll. Mehr als 200 Begriffe dürfen nicht mehr in offiziellen Bekanntmachungen und Dokumenten verwendet werden, etwa Identität oder Rassismus. Ist das also der Versuch, über einzelne Vokabeln ganze Diskurse und Narrative zu beeinflussen?
Ja, das kann man wohl so sagen. Ich habe mir selber diese Liste auch gestern angeschaut und das ist schon ganz erstaunlich, was da alles drin steht. Also es sind insbesondere Begriffe, die sich mit einer gewissen politischen Ausrichtung durchaus verbinden lassen. Viele der Begriffe jedenfalls, vor allem natürlich der politischen Gegner. Aber es sind kurioserweise auch Begriffe dabei, wie zum Beispiel Women, Frauen. Ich weiß gar nicht, wie ein solcher Begriff auf diese Liste gerät. Möglicherweise soll es nur noch um Americans gehen, über die man vielleicht auch in öffentlichen Verlautbarungen redet und nicht über Männer und Frauen eine Differenzierung überhaupt vornimmt. Und wenn man so etwas macht, dann ist in der Tat natürlich damit auch immer der Anspruch verbunden, dass man vielleicht nicht das Denken unmittelbar lenkt, aber doch die Wahrnehmung von Welt, also wie man die Welt sozusagen in Begriffe verpackt, um damit dann gedanklich zu agieren. Und das wird mit einer solchen Liste eindeutig und auch klar gesteuert.
Ja, Kulturwandel durch Sprachwandel, könnte man es so auf den Punkt bringen?
Ja, und auch Sprachwandel durch Kulturwandel. Das geht in beide Richtungen. Und oftmals wird ja auch Kritik an derartigen, sagen wir mal, Begrifflichkeiten, die als woke oder links gelten, so verargumentiert, dass gesagt wird, ja, das ist doch etwas, was nur die Sprache betrifft und gar nicht so richtig in voller Breite in der Gesellschaft zu verzeichnen ist. Es geht in beide Richtungen und in beide Richtungen kann man dann auch entsprechend die Kritik positionieren.
Sie, Herr Lubin, Sie haben ja schon vor 4 Jahren ein Buch über den Sprachkampf veröffentlicht, genauer gesagt über die Instrumentalisierung der deutschen Sprache durch die neue Rechte. Gibt es eigentlich sowas wie ein Gegenmittel, so etwas wie sprachliche Demokratiearbeit, wenn man dem etwas entgegensetzen möchte?
Das ist eine wirklich wichtige und zentrale Frage. Und ich glaube, dass man, auch wenn das vielleicht so ein bisschen altertümlich fast schon wirkt, wenn man das heute sagt, eigentlich mit Vernunft, mit der genauen Formulierung, mit dem Hinterfragen von übergriffigen Formulierungen eigentlich nur agieren kann. Das Wichtigste ist, und das haben auch die letzten Jahre gezeigt, in der die neue Rechte verstärkt auch in der Öffentlichkeit präsent zeigen konnte, dass man sich diese Art der sprachlichen Provokation nicht zu eigen macht, sondern die eigenen Maßstäbe, die sich mit Wert Werten verbinden, dem entgegenstellt und wirklich dabei bleibt. Ich denke, wenn wir das alle gemeinsam tun, dann ist das zumindest, sagen wir mal, ein Fundament, mit derartigen Auseinandersetzungen besser klarzukommen. Es ist nicht alles selbstverständlich. Es geht um viele Inhalte auch. Aber es ist sozusagen das sprachliche Fundament, das wir dann auf diese Art und Weise vielleicht auch erhalten können.
Der Linguist Henning Lubin vom Leibniz-Institut für deutsche Sprache. Dieser Tage findet in Mannheim die Jahrestagung statt unter dem Titel Deutsch im Wandel. Und wer noch tiefer ins Thema einsteigen möchte, wir hätten da was.
Hörtipp.
Achtet auf die Sprache, denn die Sprache ist sozusagen die Vorform des Handelns.
Wir wissen eigentlich alle, Worte können Waffen sein.
Die Macht der Worte, wenn mit Sprache gekämpft wird. So heißt unsere vierteilige Serie in den Systemfragen, in der wir die Mechanismen nicht nur, aber auch hinter politischer Kommunikation verstehen wollen.
Wir teilen uns sprachlich in Freund-Feind ein.
Wir konkurrieren um Positionen oder auch um Interessen und Ressourcen. Und naja, nicht zuletzt geht es auch darum, in Sprache sich überhaupt zurechtzufinden in der Welt.
Die vierteilige Serie »Die Macht der Worte«. Wenn mit Sprache gekämpft wird.
Wie läuft es eigentlich? Was sind da überhaupt die Mechanismen?
Alle Episoden in der Deutschlandfunk-App im Systemfragen-Podcast.
Die Macht der Bilder ist bekanntlich auch nicht zu unterschätzen. Bilder von langen Konferenztischen und von Diplomaten vor Pressemikrofonen. Mit denen wird zurzeit der russische Krieg gegen die Ukraine medial abgebildet. Mit den Verhandlungen über eine mögliche Waffenruhe und das Warten auf Reaktionen von der Gegenseite. Wie aber sieht der Krieg tatsächlich aus? Die Menschen, die im Krieg, die mit dem Krieg leben müssen. Die ukrainisch-deutsche Schriftstellerin Katja Petrovskaja hat von Anfang an Bilder gesammelt und Texte dazu geschrieben. Ihre Fotokolumnen sind in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung erschienen und jetzt in Buchform. Als wäre es vorbei, so der Titel. Christine Hartauer berichtet.
Eigentlich wollte Katja Petrovskaja nicht mehr über den Krieg in ihrer Heimat schreiben. Dann sah sie auf Instagram dieses Foto. Eine alte Frau wird aus einem Haus in der Ostukraine evakuiert. Sie trägt ein knallrotes, geblümtes Kopftuch und eine rote Wolljacke. Klein und hilflos wird sie in einem weißen Laken getragen. Fast schon ein christliches Motiv, sagt Katja Petrovskaja.
Es ist wirklich fast wie eine Ikone und sie ist absolut unbeholfen, sie ist hilflos. Und sie ist winzig klein, sie ist wirklich wie ein Neugeborener, also fast wirklich wie ein Säugling.
Die Babuschka in Rot ist das letzte Foto in Katja Petrovskajas Buch, als wäre es vorbei. Über diese Kriegsbilder zu schreiben, ist für sie ein Akt des Widerstandes. Petrovskaja ist in Kiew geboren. Der Krieg ist ihr nah und fern zugleich. Fern, weil sie im sicheren Berlin lebt. Und nah, weil ihre Heimatstadt weiterhin täglich schwer angegriffen wird. Weil sie in der Ukraine Verwandte und Freunde hat. Weil sie Menschen in diesem Krieg verloren hat. Katja Petrovskaja schreibt darüber, zeigt aber kaum explizite Bilder der Gewalt.
Also man sieht die Luftalarme nicht, man sieht den Menschen nicht an, wem er verloren hat im Krieg. Zwar gibt es Ruinen und gibt es Begräbnisse und es gibt Front, es gibt trauernde Menschen. Trotzdem verschwindet das Bild des Krieges. Also man kann durch die Fotografie nicht alles zeigen und nicht alles erzählen. Deswegen habe ich Fotos oft so ausgewählt, dass man hinter diesen Fotos etwas Schrecklicheres versteckt.
Fotos wie das. Ein Mann in einem nachtblauen Sakko und mit rot geschminkten Lippen tanzt ausgelassen. Sein blondes Haar fliegt durch die Luft. Es ist der Künstler und Musiker Artur, ein Engel der queeren Bewegung in der Ukraine. Artur starb als Soldat in der Region Donetsk. Berührend schreibt Katja Petrovskaja über seine Trauerfeier, an der nicht nur die Kunstszene Kiews teilnimmt, sondern auch Soldaten. Artur ist einer von Zehntausenden gefallenen ukrainischen Soldaten. Katja Petrovskaja gibt der Zahl ein Gesicht und eine Geschichte. Ebenso den Zivilisten, den jungen und alten Frauen, die vom Krieg gezeichnet sind. In ihren Texten denkt sie nicht nur über diese Schrecken nach. Sie findet auch Momente des Zusammenhalts.
In meinem Buch umarmen sich immer Leute, ja. Sogar ein Hund umarmt ein Bein eines Mannes. Es geht um diese menschliche Nähe und ich glaube, wenn man so in Not ist und so in Trauer, dass die Menschen einfach in diese Situation näher rücken. Und also diese Verdichtung der menschlichen Liebe ist auch, was komischerweise durch mein Buch in Vorschein kommt.
Ihr Buch, als wäre es vorbei, zeigt, dass dieser Krieg eben nicht vorbei ist. Ihre Fototexte lenken unseren Blick auf die ukrainische Bevölkerung. auf Menschen, die drohen zur Verhandlungsmasse zu werden, zwischen dem russischen Machthaber Putin und US-Präsident Trump. Katja Petrowskajas Buch ist daher auch eine Mahnung. Nämlich diese Menschen, die für ein Leben in Europa und in einer Demokratie mit ihrem Leben bezahlen, nicht zu vergessen.
Es gibt so viel Horror mittlerweile und so viel Missbrauch der Worte, Missbrauch der Macht, dass Ukraine zu einem kleinen Teil geworden ist, obwohl es immer noch im Mittelpunkt steht. Und was Trump über die Ukraine sagt, das ist Angriff an die Wahrheit, an Fakten, an Demokratie, an alles, was wir lieben, an alles, was wir als Vernunft und Aufklärung verstehen. Ja? Und in diesem Sinne steht Ukraine absolut im Mittelpunkt von Weltgeschehen.
Katja Petrowskaja, ihr neues Buch mit Bildern und Texten heißt Als wäre es vorbei und ist im Surkamp Verlag erschienen. Christine Hartauer hat es gelesen und mit der Autorin gesprochen. In den Kulturmeldungen mit Jörg Biesler geht es jetzt zunächst ums liebe Geld.
Ja, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz mehr Geld bekommt, darüber haben wir schon berichtet. Heute haben die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzler Olaf Scholz auf der Museumsinsel in Berlin die entsprechende Vereinbarung unterzeichnet. Die sieht vor, dass die Finanzierung um 10% auf 135 Millionen Euro steigt. Drei Viertel davon überweist der Bund, der auch die Neubauten und Sanierungen finanziert. Bei Kulturstaatsministerin Claudia Roth blieben aber Wünsche offen. Gegenüber dem Deutschlandfunk sagte sie:
Natürlich hätte ich mir noch mehr finanzielle Unterstützung von den Ländern für diese wichtige Stiftung gewünscht. Weil es geht ja hierbei auch um das gemeinsame Kulturerbe in der Hauptstadt, das in die Länder auch ausstrahlt. Doch wir wissen es, die Haushalte sind angespannt in allen Ländern, auch beim Bund. Und vor diesem Hintergrund war es ein wichtiger Erfolg, in langen und, glauben Sie mir, intensiven Verhandlungen jetzt immerhin insgesamt 12 Millionen Euro pro Jahr zusätzlich möglich machen zu können. Damit wird diese größte Kulturinstitution unseres Landes deutlich gestärkt.
Auch der Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Partzinger, findet die Rolle der Bundesländer vielleicht noch ein wenig zu klein und ermahnte sie zu mehr Bewusstsein für die größte Kultureinrichtung Deutschlands.
Wir sind eine gesamtstaatliche Einrichtung. Wir sind natürlich in Berlin, aber wir sind eine gesamtstaatliche Einrichtung immer gewesen. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass die Länder das auch verstehen, dass wir auch ihre Stiftung sind.
Ja, die Erhöhung der Mittel der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist Teil eines Reformprozesses. Bereits beschlossen sind eine Modernisierung der Verwaltungsstrukturen mit mehr Eigenständigkeit der Museen, eine größere Mitsprache des Bundestags und auch das Berliner Humboldt-Forum. Das könnte bald Teil der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sein. Zur Stiftung mit ihren rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gehören insgesamt 25 Museen, Bibliotheken, Archive und Forschungsinstitute.
Mutter sein zu müssen, kommt nicht nur von mir allein. In der Geschichte wurde vielen Frauen das Recht verweigert, Kinder zu haben und sie großzuziehen.
Alles, was du dir angeeignet hast und angelesen und erkämpft, legst du ihm in die Hand, legst du ihm um den Körper. Vielleicht ist das dein Gewebe, vielleicht ist das dein Schutz.
Ein kurzer Ausschnitt aus Motherfucking Hood, eine Produktion am Berliner Ensemble. Darin geht es um die Ansprüche, denen sich Mütter heute ausgesetzt sehen, von Erziehungsfragen bis zu Karriere- und Schönheitsidealen. Die Regisseurin von Motherfucking Hood, Jorinde Dröse, und die Schauspielerin Claudia De Demo haben nun angekündigt, dass sie das Stück erstmal nicht mehr am Berliner Ensemble aufführen werden. Hintergrund sind Berichte von Mitarbeiterinnen des Theaters über Missstände in der Maskenabteilung. Demnach seien Mütter dort von Vorgesetzten schikaniert und zu spontan Dienstübernahmen gezwungen worden. Wir erklären uns solidarisch mit den Betroffenen und verurteilen jede Form von Mobbing und Machtmissbrauch, heißt es in dem gemeinsamen Statement der beiden Künstlerinnen. Das Berliner Ensemble weist alle Anschuldigungen zurück. Die Stadt Münster verlängert, wir bleiben beim Theater, anders als zwischenzeitlich erwogen, den Vertrag der Generalintendantin des Theaters Katharina Kost-Tollmein nicht. Grund seien unterschiedliche Auffassungen zur langfristigen Ausrichtung des Hauses. Der Vertrag laufe damit planmäßig mit der Spielzeit 2026-27 aus. Dagegen würde das Schauspielhaus Zürich vermutlich sehr gern mit Ulrich Kuhn verlängern. Der Interimsintendant des Theaters hat den Umsatz um 41% und die Zahl der BesucherInnen um 27% steigern können. Außerdem seien auch Inszenierungen zu Festivals nach Wien und Hamburg eingeladen worden. Der erfahrene Berliner Theatermacher trat im Sommer letzten Jahres an, um vor der Co-Intendanz von Pina Karabulut und Rafael Sanchez eine Spielzeit lang das Haus zu leiten. Und ganz frisch noch als Nachricht hereingekommen, damit kommen wir wieder zum Beginn der Sendung. Der französische Landschaftsarchitekt Gilles Clément bekommt den mit 15.000 Euro dotierten großen Kunstpreis Berlin, und zwar für seine Arbeit an der Schnittstelle von Philosophie, Ökologie, Kunstgartenbau und Landschaftsarchitektur.
Jörg Biesler, vielen Dank. Union, SPD und Grüne ringen miteinander um die Verschuldungspakete. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend. Das war Kultur heute an diesem Mittwoch mit Maria Elmenreicher Mikrofon.